dieses Innovators Dilemma ist wirklich da. Und letzte Woche auf der Eurobike, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, durfte ich mit dem Erfinder des Mountainbikes sprechen, Gary Fischer. Der hat das Ende der 70er gesagt, so ein schlanker Typ mit Cowboyhut, immer noch aktiv, und er hat es anders genannt. Er hat gesagt, Frank, innovation is a bitch. It's really a bitch. It's not easy. Und das betrifft uns alle ganz gleich, in welcher Firmenkonstellation wir sind.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pioniere wie wir. Kürzlich hatte ich im Rahmen des Geotech-Kongresses die Möglichkeit, mit Frank Blase sprechen zu dürfen, CEO des Kunststoffspezialisten Igos aus Köln. Ursprünglich in einer Garage entstanden, hat sich Igos, seit Frank das Unternehmen in den 80er Jahren von seinen Eltern übernommen hat, enorm entwickelt. Als international agierender Hersteller technischer Produkte aus Hochleistungskunststoffen macht Igos heute etwa 1,2 Milliarden Euro Umsatz, verfügt über 230.000 Produkte im Portfolio und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeitende weltweit. Von außen betrachtet schon jetzt eine schier unglaubliche Entwicklung. Für Frank, wie ihr hören werdet, erst der Anfang. Freut euch auf eine extrem interessante Unterhaltung mit einem absoluten Vollblutunternehmer, in der wir tief in die spannende Produktwelt von Igos eintauchen, in der inzwischen Fischernetze eine wichtige Rolle für Fahrräder spielen und Roboter so einfach zu mieten sind wie Ferienwohnungen. Ein Hoch auf die Innovation, auch wenn sie oft widerspenstig ist.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass wir heute hier bei euch, bei Ihnen sein dürfen. Wir haben gute 25 Minuten Zeit und es gibt so viele Themen, dass wir direkt, um die Nähe zum Chio hier aufzunehmen, ein paar Forstritt hinlegen möchten, entlang vieler Themen, die dich beschäftigen, Frank, die aber vor allen Dingen auch für euch interessant sind. Frank, du bist in einem Familienunternehmen groß geworden, das 1964, ihr habt im vergangenen Jahr 60-jähriges Jubiläum gefeiert, von deinen Eltern in einer Garage in Köln gegründet wurde. Und ich habe im Vorfeld gelernt, in dieser Garage hast du auch zählen gelernt. Und dann habe ich mich in Verbindung mit deinem Studium gefragt, das du in den USA absolviert hast. Was hat eigentlich dein unternehmerisches Schaffen stärker geprägt? Das Wirken deiner Eltern oder dein Aufenthalt in den USA?
Fabian, sehr gute Frage. Erstmal möchte ich den Veranstaltern, die Veranstalter loben für ihre Voraussicht, das hier Fireside-Chat zu nennen, am heißesten Tag des Jahres. Das war wirklich prophetisch, also gratuliere. Ich glaube, dass tatsächlich das Studium in den USA mich noch mehr motiviert hat. Also ich bin dahin, ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ich habe Wehrdienst aufgeschoben bekommen, den habe ich später gemacht, weil ich da mit der Karl-Duisberg-Gesellschaft studieren konnte, innerhalb von 3 Jahren nach dem Abi den MBA. Und das kleine Uni, es ging nur an der Texas Christian University, ich bin bis heute nicht getauft. Dann die Professoren da zu erleben, kleine Klassenräume, 25 Menschen, und die stehen vor dir und sagen, the sky is the limit, you can do it. Und dann in Texas damals diese Energie, Aufbruchstimmung. Ich bin mir sicher, ohne diese 3 Jahre hätte ich mich viele Dinge nicht getraut.
Wann war das ungefähr? Ende der 70er?
Nicht nur ungefähr, 78 bis 81.
Ah ja, okay, sehr gut. Ursprünglich wollte Frank Theaterproduzent werden, Klammer auf, Klammer zu, was er zwischenzeitlich auch geworden ist, aber das soll heute nicht der Schwerpunkt sein. Und heute, und jetzt kommt, ihr müsst euch festhalten, ich werde die Fakten und Statistiken einmal nennen, weil er das in Bescheidenheit übend nicht machen wird. Als du seinerzeit in das Unternehmen eingestiegen bist, dann nach dem Aufenthalt in den USA und dem Studium Anfang der 80er Jahre, da war das von deinen Eltern gegründete Unternehmen roundabout bei 1 Million Umsatz. Zeitsprung nach vorne, 2025, bewegen wir uns in einer Umsatzgröße von etwa 1,2 Milliarden. Damals hattet ihr ungefähr 40 Mitarbeitende, heute sind es über 5.000 und ihr seid weltweit an 37 Standorten unterwegs. Und führt, wenn ich das richtig zusammenbekomme, etwa 230.000 Produkte. Also das sind imponierende Zahlen und das ist natürlich zwangsläufig mit deinem unternehmerischen Schaffen in deiner Ägide verbunden. Wenn du jetzt zurückblickst, vielleicht auch vor dem Hintergrund des Jubiläums, und ich weiß, dein Blick geht weiterhin nach vorne, du möchtest nicht zu lange darauf verharren, aber wenn du überlegst, dass du damals in diese Rolle gegangen bist, hat Was hat dich dazu bewogen und wie haben dich oder wie haben sich die vergangenen Jahrzehnte verändert in deiner unternehmerischen Rolle?
Also es gab tatsächlich eine Zwischenaufgabe. Ich durfte bei Unilever Führungskräfte-Nachwuchstrainee sein. Ich wollte nie in die Firma meiner Eltern, ich wollte kein Junior sein und die Produkte haben mich damals auch nicht so fasziniert. Und ich durfte letzte Woche einen Vortrag halten als Tipp für Start-up-Unternehmer und dabei ist mir klar geworden, dass in der Rolle mit meinen Eltern das schon einige Parallelen hat mit einem Startup. Ja, du hast also deinen Hauptinvestor ständig neben dir. Du hast den Mentor ständig neben dir, einen Partner, wenn man so will, obwohl ich nicht beteiligt war. Und das Ringen darum, was wir machen und was wir nicht machen, ähnlich wie Lilian das eben gesagt hat, dass man für verrückt erklärt wird, das war schon ähnlich. Dadurch, dass es dann geklappt hat, dass wir eine gewisse Entwicklung gemacht haben. Ich sehe das immer noch so, dass wir eigentlich erst am Anfang stehen und wir auch viel schneller hätten uns entwickeln können. Das liegt an mir, nicht an meinen Eltern. Aber dadurch, dass das geklappt hat, ist es gut. Wenn es schiefgegangen wäre, wäre ich sicher sehr geknickt und auch da wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Aber es war eine lange Phase des gegenseitigen Durchhaltens und ich habe erst vor ein paar Jahren von meinem Vater gelernt, dass er gesagt hat, oh, ich habe mir gedacht, wenn du mal kommst in die Firma, dann machen wir vielleicht so in 50 Jahren mal 10 Millionen Umsatz. D-Mark. So, da waren die Träume etwas auseinander und das ist dann auch klar, dass wir an manchen Stellen lange gebraucht haben, um da zusammenzufinden.
Ihr habt euch ja auf die Fahnen geschrieben, die sogenannten Motion Plastics. Wann kam dieses für euch prägende und auch wirklich unglaubliche Leitmotiv raus?
Diese zwei Produkte, Energieketten und Gleitlager, die hatten wir sehr lange und dann haben wir da weiter, kann man durchaus sagen, interne Startups gemacht. Dann kamen die Kabel dazu, Konfektionierung, Kugellager, Lineallager etc. Und irgendwann haben wir uns überlegt, was ist denn der rote Faden? Was ist denn der Schirm darüber? Und dann habe ich irgendwann mal am Wochenende gegoogelt, den Begriff Motion Plastics gab es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist doch ein schöner Schirm für unsere Technologie. Und das ist auch immer noch so tatsächlich alles, was wir machen. Ob das jetzt das Neueste, das Fahrrad ist oder die Roboter. Der Kern ist immer Motion Plastics, beim Roboter das Kunststoffgetriebe. Und das beruhigt mich bei aller Verspieltheit, die ich habe und bei allem Quatsch, den ich mache. Links und rechts springen, das beruhigt mich, dass wir da so einen Weg haben.
Ihr kanntet vielleicht IGOS vorher nicht. IGOS, Akronym für Industriespitzguss. Aber ihr seid vielleicht schon mal an IGOS vorbeigefahren. Und zwar, wenn ihr auf der A59 von Bonn gen Norden fahrt, Richtung Köln, dann kommt irgendwann auf der Höhe Lind, Ports, da kommen lange gelbe Säulen. Und man, nicht das Westfalenstadion, das sieht so ähnlich aus, das ist eine häufige Assoziation. Und das ist IGOS. Und man fährt und fährt und fährt. Also das ist jetzt die erste Verbindung, die ihr dazu habt. Und die zweite ist, und das wollen wir euch einmal zeigen, was bedeutet das denn konkret, wenn wir beispielsweise von den Robotern sprechen? Und dazu hat Frank einen Clip mitgebracht. Den möchten wir einmal bitte abspielen, liebe Regie.
Okay, das war vor 6 Jahren und im Grunde möchte ich damit zeigen, es geht ja um Innovation, das sogenannte Innovator's Dilemma. Also Frau Merkel hat gesagt, da will ich meinen Meißner Porzellan aber nicht dran lassen, hatte recht. Und dieses Durchhalten, von dem Lilian eben gesprochen hat, absolut, auch in einer größeren Firma mit kleineren Sachen. Jetzt ist der Roboter so weit, dass wir ihn tatsächlich Cobot nennen können, komplett in Köln gemacht, 4.970 Euro, Elektronik aus Deutschland, Software aus Deutschland. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 1.000 Stück verkaufen. Und wir sind einer der wenigen verbliebenen, völliger Quatsch mit so einer Kunststoffbude, einer der wenigen verbliebenen europäischen Roboter bauen. Also mein Hauptpunkt ist aber, dieses Durchhalten egal in welcher Position man als Firma ist, das bleibt. Dieses Innovators Dilemma ist wirklich da. Und letzte Woche auf der Eurobike, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, durfte ich mit dem Erfinder des Mountainbikes sprechen, Gary Fischer. Der hat das Ende der 70er gesagt, so ein schlanker Typ mit Cowboyhut, immer noch aktiv, und er hat es anders genannt. Er hat gesagt: Frank, innovation is a bitch. It's really a bitch. It's not easy. Und das betrifft uns alle in ganz gleich, in welcher Firmenkonstellation wir sind, meine ich.
Ja, das ist ja die Kernfrage und auch der Titel unseres Gesprächs hier, die Innovation. Wie kann es gelingen, auch insbesondere jetzt in einem reifen Unternehmen, wenngleich hier eigentlich ein Start-up geblieben seid, diese kontinuierliche Innovation, diese Kultur der kontinuierlichen Innovation zu treiben? Und ihr habt das vielleicht bemerkt, ich habe hier dieses kleine Plakat mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Dort ist unter anderem das IGUS-Sonnensystem dargestellt. Hat es vielleicht damit zu tun? Das wirst du uns verraten. Was hat es mit Staatenbildung zu tun und mit dem Plattformgedanken innerhalb eures Unternehmens? Ja.
Also man muss ja aufpassen, wenn Leute auf der Bühne sitzen und gelobt werden, dass die Kultur toll ist. Es ist ja nie alles perfekt. Und wir machen viele Fehler und es gibt viele Menschen, die sich auch in der Firma sagen würden, was ist das hier überhaupt? Ich habe mir im Vorfeld überlegt, Richtung Innovation in einem Unternehmen mit 5000 Menschen, wie machen wir das? Was hat für uns funktioniert? Und ich komme gleich nochmal zum Sonnensystem, aber Rituale funktionieren für uns sehr, sehr gut. Für uns war es echt schwierig, als es die Hannover-Messe nicht mehr gab, wegen Corona, weil für uns ist die Hannover-Messe im Frühling so etwas wie für Haute-Couture-Firmen die Modenschau. Wir müssen da rauskommen mit Produkten, und das wissen alle. Und es wissen alle, neu, 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 wir wollen viele Neuigkeiten, wir wollen auch ein paar Durchbruchneuigkeiten, aber auch viele, weil wir viele Raketen hochschießen wollen und gucken, welche gesehen werden. Und diese Rituale setzen sich dann fort in wöchentliche Meetings, auch mittlerweile mit meinen CEO-Kollegen, die das fantastisch weitertreiben. Ich habe früher jede Woche in jedem Produktbereich die Produktentwicklungsmeetings mitgemacht, damit Barrieren direkt schnell übersprungen werden können. Dass auch Rituale dann auf der Messe, dass die Entwickler da mitgehen, dass sie ihre Produkte selber ausstellen, dass sie im Neuheitenkatalog erwähnt werden mit Porträt, so wie bei Möbelfirmen die Designer erwähnt werden. Rituale sind ganz wichtig. Das immer wieder wiederholende, was hat der Kunde davon? Also Sonnensystem heißt heute sehr präsent. Kunde steht, der Kunde ist wie die Sonne, gibt uns Licht und Energie, heute sehr viel Hitze, Licht, Ideen, Energie, Geld. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, was hat der Kunde davon? Was hat er von diesem Meeting? Was hat er von diesem Produkt? Was soll rauskommen? Es ist banal, ich weiß es. Und es ist eine Binsenweisheit. Aber das ständig zu wiederholen, und das Gebäude reflektiert das, unsere Einrichtung reflektiert das. Wir sitzen zusammen, ich auch in der Mitte, Glaswände zum Labor, Kunden kommen durch. Das sind meistens kleine Dinge, kleine wie diese Rituale, die diese Innovation, wenn man sie jahrzehntelang treibt, Innovation fördern können.
Das wird ja dann irgendwann konkret, und ein Beispiel für diese Innovationskraft ist die neue Business Unit Shore Power. Kannst du uns vielleicht da einmal abholen? Was steckt dahinter? Was ist Shore Power? Was ist da passiert bei euch?
Das ist ein schönes Beispiel, dass ein uraltes Produkt, die Energiekette, Kunststoffenergiekette, tot langweilig, erstmal dann eben von uns gemacht mit Kabel, mit Konfektionierung, und auf einmal wieder als Systemgedanke neue Märkte bringt. Shore Power ist der Landstrom. Die meisten Häfen dieser Welt verbieten mittlerweile den anlegenden Schiffen, sich selber mit Diesel ihren Strom zu erzeugen, müssen den Strom vom Hafen bekommen. Erstmal sehr einfach. Nun kostet jede Steckdose um 1 Million Euro und für den Hafen und die Schiffe, und man weiß nicht genau, wo die Schiffe wieder ihr Kabel haben. So, und letztlich haben wir eigentlich nur eine verfahrbare Steckdose gemacht für Hochspannung. Und aber unsere Leute, da habe ich nichts mit zu tun gehabt, weder mit der Idee noch mit der Ausführung. Es hat auch 5-6 Jahre gedauert und die Kette ist damit drin. Das hat uns in den letzten 2 Jahren, wir sind ein bisschen geschrumpft, so insgesamt 5% über 2 Jahre. Dieses Jahr werden wir aber, denke ich, 10% wachsen. Und es hat uns viel ausgeglichen, die Aufträge in diesem Bereich. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr 25 Millionen Euro Aufträge bekommen, da, nur für diesen Landstrom. Und das fasziniert uns auch, wenn wir mal in einem Produkt drin sind und offen dafür sind, was Kunden von uns wollen oder was an Technologie gefordert ist, dann kann man auf Basis dieses einen Produkts, wenn man gewillt ist, System zu denken, da ist Elektronik drin, da ist Software drin, da sind Motoren drin, stößt man neue Türen auf. Das war faszinierend für uns zu sehen.
Frank, und dann gibt es noch das sogenannte Egoverse. Und auch hier haben wir etwas mitgebracht und führ gerne aus, was wir uns und auch eure Klienten, Kunden darunter eigentlich vorstellen dürfen.
Ja, es ist die neueste Ausprägung der digitalen Werkzeuge für Kunden. Es ist also das Metaverse, das Egoverse, und das sind tatsächlich hier schon Kundenbeispiele. Kunden kaufen das schon. Hier ist der Hersteller von Ladeklappen für Luxusjachten, wo dann die Boote zu Wasser gelassen werden, und der hat gesagt, ich kann nicht auf jede Messe so ein Ding mitschleppen, und hat bei uns sich für wenig Geld, ich glaube für 12.000 Euro, da eingekauft in diese Plattform. Hauptsächlich nutzen wir es, das war am Anfang, für die eigene Konstruktion mit Kunden. Am Anfang war so eine Ölbohrplattform mit runden Energiezuführungen, und da hat der Kunde gesagt, wenn ich das vor einem Jahr schon gehabt hätte, hätte ich einen riesen Fehler mit 100.000 Euro Kosten vermieden, weil man da sehen konnte, wo Balken im Weg war. Und die Leute gucken sich nicht mehr die 2D-Dateien an, die haben nicht mehr die Zeit. Das heißt, so etwas schnell in ein Metaverse zu bringen, um dann zu gucken, wo sind die Störkanten, das hat echt einen praktischen Nutzen. Und das hat uns dann auch überzeugt, von der Geschäftsführung da rein zu investieren.
Wir bleiben in der konkreten Anwendungswelt. Ich zitiere einmal aus eurem Presseportal und wir schließen den Kreis wieder zu dem Thema, was wir eben hatten, die Roboter, die ja auf uns irgendwie eine besondere Faszination ausüben. Und im Igors Presseportal heißt es, viele Kunden sind überrascht, dass sie ohne Programmierkenntnisse einfache Roboteraufgaben schon in 30 Minuten realisieren können. Worauf ich hinaus möchte, ist die Plattform RBTX, mit der ihr eine Lösung für Low-Cost-Robotics geschaffen habt. Auch dazu haben wir hier die Folien auch mal angeworfen. Kannst du uns ein bisschen abholen in die Welt, in die Roboterwelt?
Ja, also ich habe 2000, das fange ich jetzt mal in der ersten Person an, 2016 das Buch Startup Revolution gelesen, bestimmt hier sehr viele hier auch gelesen. Entschuldigung, Plattform Revolution. Und das hat mich nicht losgelassen, wo könnten wir in unserer Branche so etwas starten. Und RBTX ist ein Airbnb für Menschen und Firmen, die automatisieren wollen oder müssen und wenig Ahnung oder keine Ahnung haben und wenig Geld haben. Diese Plattform, es ist wirklich eine Plattform, das sieht man im Hintergrund, es ist nicht nur unser Roboter drauf, sondern etliche andere. Und das ist ein Zuspruch für uns, dass selbst ein Fanuc, ein ABB, ein Kuka, damit ihren kleinsten, günstigsten Robotern drauf sind. Warum? Weil die App, die RBTX-App, schon vorkonfiguriert, also wir erledigen schon Integratorenaufgaben, welcher Greifer, welche Kamera passt dazu. Wir haben 650 Lösungen da drauf, davon 90% unter 18.000 Euro von Kleben, von Verpacken, Pick-and-Place, Qualitätsprüfungen, die man sofort mit der Stückliste nehmen kann. Und ja, es ist immer noch nicht der Durchbruchserfolg, mit ein bisschen Glück vielleicht dieses Jahr nach 6 Jahren 10 Millionen Euro. Aber wir haben jeden Tag wir haben wirklich jeden Tag glückliche Kunden, die im Internet gucken und da kostet es 100.000 Euro und bei uns dann 12.000 Euro. Und es funktioniert. Und so etwas probieren zu können, aus einer Kunststoffbude raus in Köln, und zu sehen, wie diese Sachen dann auch funktionieren, bei Airbnb und anderen riesig, bei uns noch klein, das erfüllt mich auch mit ja, mit Energie, ne, dass man so etwas machen kann, in Köln probieren kann, in Deutschland. Wir sind mittlerweile weltweit mit dem Portal. Das finde ich cool und wir werden weitere Plattformen starten.
Ich hatte ja gesagt, wir befinden uns hier in einem Parforce-Ritt. Das soll euch ja Lust auf mehr machen. Frank ist auch heute noch da. Wir wollen ein anderes Produkt auch nochmal hervorholen und mit euch teilen. Und das finde ich insofern besonders schön, als dass wir auch ein Familienunternehmen sind und unsere Ursprungsgeschichte war, dass mein Großvater vor 80 Jahren die Beratung auf dem Fahrrad sitzend im Bergischen Land, im Oberbergischen Land begonnen hatte. Ja, und ich möchte auf das Fahrrad hinaus, ihr seht es hier schon, das Fahrrad, das nach China gereist ist, jetzt musst du uns noch mal abholen. Also jetzt auch noch Fahrräder, ja, ein Fahrrad, das vollständig aus Kunststoff besteht. Das ist ja nicht nur technisch spannend, sondern auch kulturell sehr bemerkenswert. Was war der Impuls?
Hier war der Impuls, dass man auch hier sitzt ein Kollege von uns da unten, der Julian. Wenn man bei einer Kunststofffirma arbeitet und dann auf eine Gartenparty eingeladen wird, darf man im Grunde nicht sagen, was man macht. Selbst wenn die Firma erfolgreich ist etc., da wird man sofort, da erstirbt dann das Gespräch. Und ein Impuls war, dass wir ein Produkt machen, wo unsere Leute drauf stolz sein können. Mein Ziel ist hier immer noch, wir fahren von Köln nach Peking ohne einen Tropfen Schmierung und ohne einen Flecken Rost. Wir sind im Moment von Köln-Ports bis Köln-Mitte. Wir sind mitten im Innovation is a Bitch. Auch nochmal mit der interessanten Lernerfahrung, dass wir unsere Kugellager 20.000 Kilometer im Labor gehalten haben und auf der Straße nach 1.000 Kilometern dann doch anfangen zu quietschen. Sie halten, aber sie quietschen. Das ist so das Letzte, was wir lösen müssen. Also im Wesentlichen ein Vorzeigeprodukt, das zeigt, was Motion Plastics können. Und mittlerweile ist das Ziel, dass wir mit diesem Produkt beweisen, was Kunststoffe im Rad können und dass wir die OEMs der Fahrradbranche beliefern dürfen mit Rahmen, mit Gabeln, mit Bewegungsteilen. Fast alles kommt aus China, wie hier jeder weiß. Dazugekommen ist dann, die Fantasie hatte ich vor 16 Jahren nicht, als ich die Idee schon hatte, dass in diesem Fahrrad Rahmen und Laufräder tatsächlich aus Plastikmüll zu 75% gemacht werden. Der Rahmen und die Laufräder und die Gabel bedienen sich einer Supply Chain, die mit Fischernetzen aus dem Meer anfangen. Man sagt da 40% der Meeresverschmutzung, Statistiken, seien abgerissene Fischernetze, 40%, weniger die Tüten und so weiter. So, und da gibt es schon eine Supply Chain, die holen die Fischernetze aus dem Meer, malen die ein, wir tun noch was dazu, wir verarbeiten das zu Rahmen und Laufrädern. Wir können das auch im Spritzguss für größere Mengen oder mit ähnlichen Recyclingverfahren. Ja, und das Ganze treibt mich auch um, wer weiß, wie lange die Produkte, von denen wir heute leben, noch halten. Wie lange gibt es noch Energieketten, Kabel, was ist mit Induktion, was mit Wireless? Und dass wir früh genug, wenn wir es noch können, in Dinge investieren, von denen heute jeder sagt, das ist Quatsch, das geht nicht, das klappt nicht. Und früh genug Verschiedenes probieren, damit dann irgendwas zieht und die Firma überlebensfähiger ist.
Inwiefern ist das Fahrrad, was wir jetzt hier sehen, nicht nur ein Mobilitätsobjekt, sondern wirklich so ein Produkt, das eurer Kultur, der Innovation Ausdruck verleiht? Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, das ist etwas, was eure Leute wirklich stolz macht.
Wenn es dann klappt. Ja.
Auf dem Weg, wie erlebst du das?
Ja, das ist, weil da alles drinsteckt. Jeder auf der Welt kann sich darunter was vorstellen unter dem Produkt, noch mehr als ein Roboter. Jeder fährt es, jeder benutzt es. Jeder fragt, was, ein Kunststoffkugellager oder ein Kunststofftretgabel und alles aus Kunst, bis auf die Bremse. Bremse ist noch aus Metall, da sind wir aber auch dran. Jeder versteht das und versteht die Leistung, wenn sie dann kommt. Und das bringt so Egos, Motion Plastics, Improve What Moves, CO2-neutral, Zero Plastic Waste, das sind unsere zwei großen Ziele, bringt das alles zusammen.
Lass uns doch mal daran teilhaben, du hast es kurz erwähnt, der globale Markt für Schmierungskosten, kann man nicht so gut beziffern, aber sagen wir mal, der bewegt sich zwischen 1 und 2 Billionen. Und du hast ja gesagt, ihr steht erst am Anfang, weil da so viel Potenzial herrscht. Wie blickst du darauf? Also wie viel Potenzial habt ihr noch? Und welche Hürden siehst du auf dem Weg nach vorne? Stimmen die Zahlen so?
Ja, ja, stimmt. Also sie sind deswegen nicht so genau kalkulierbar, weil die Kosten für Monteure, die schmieren, also die mit der Ölkanne rumgehen, es gibt ja natürlich auch Zentralschmieren, nicht so klar sind. Wir haben hier mit der RWTH eine Studie gemacht mit 12 unserer Kunden und da schwanken die Unterschiede von den reinen Schmierstoffkosten zu den Personalkosten zur Wartung zwischen Faktor 2,5 und 8. Die Schmierungskosten auf der Welt sind bei rund 250 Milliarden Euro, also nur die Schmierstoffe, die verkauft werden, relativ belastbar. So, wenn man das jetzt mal 4 oder mal 8 packt, dann kommen noch Ausfallkosten hinzu wegen Mangelschmierung, liegt man zwischen 1 und 2 Billionen. Eine meiner vielen Schwächen ist Skalierung. Ich bin zu sprunghaft. Jetzt fangen wir dann das an und das an und das an. Und jetzt werden wir uns da festbeißen mit unseren Kunststoffkugellagern, Kunststoffgleitlagern, Kunststofflineallagern und das angehen. Es ist sehr schwer, weil Schmierung ist etwas Positives. Es läuft wie geschmiert. Morgens mal eben was schmieren. Dann kommt die Riesenskepsis zu Kunststoff dazu, hält das? Dann kommt noch der ökologische Aspekt dazu. Es versickern jedes Jahr 22 Millionen Tonnen Schmierstoff in der Umwelt. Wir haben dafür Mikroabrieb, da müssen wir auch noch was dran tun. Um es kurz zu machen, wir sehen hier die Riesenchance, uns zu skalieren. Und wir meinen, wir können 5 bis 10% der heutigen Anwendungen mit schmierfreien oder mit selbstschmierenden Kunststofflösungen realisieren. Damit hätten wir dann nicht 10% von einer Billion Umsatz, weil wir nicht ständig gebraucht werden. Aber es wäre ein Riesen Wachstum für uns und da sind wir intensiv dran, sowohl natürlich auch bei der Forschung, mal besser zu werden, aber besonders bei der Vermarktung. Also wir meinen, dass wir da Riesenchancen haben.
Du hast gesagt, du bist sprunghaft im Neuen. Bist du auch sprunghaft im Stoppen? Wie bist du Erfolg bei Projekten? Was macht für dich Wirkung und Fortschritt aus? Was sind die Parameter, anhand derer du das bemisst? Umsatz?
Ja, natürlich Umsatz, dann auch irgendwann Gewinn. Ich bin ganz schlecht im Stoppen. Das sind alles wie Babys für mich. Auch Dinge, die andere Menschen bei uns in der Firma angefangen haben.
Aber sagen dann Kollegen irgendwann mal, Frank, stopp jetzt, hat eine zu hohe Komplexität erlangt. Wir müssen
das versuchen sie, als Inhaber ist das natürlich schwer, mich zu stoppen. Nein, ich werde besser und wir haben auch schon Dinge gestoppt. Aber nehmen wir nochmal das Beispiel Fahrrad. Startup ist wie eine Achterbahn und das erlebe ich auch bei einer Firma, die etwas größer ist noch jeden Tag. Es ist jeden Tag wie eine Achterbahn. Und wenn man so bei dem Fahrrad so kurz davor ist, jetzt haben wir nur noch die eine Stelle und dann haben wir es gelöst, dann ist das schwierig, Dinge zu stoppen.
Wir kommen zum Ende. Die letzte Frage, das hatte ich eingangs nicht erwähnt, das ist quasi ein Live-Podcast. Wir haben eine Podcast-Reihe bei uns, die heißt Pioniere wie wir. Das heißt, mit ein paar Wochen Versatz könnt ihr euch dieses Gespräch nochmal zu Gemüte führen. Und da gibt es immer eine Abschlussfrage und die Abschlussfrage lautet, lieber Frank, was steht denn noch auf deiner Bucketlist? Ja, was ist noch ein Traum, den du dir erfüllen möchtest? Du darfst ja auch Privat-Persönliches teilen. Es muss nicht zwangsläufig unternehmerischen Fokus haben.
Also, es wäre toll, Egos sich entwickeln zu sehen. Ich bin jetzt 65. Wie gesagt, junger Kollege ist hier unter uns. Mit unseren Prinzipien, dass sich das weiterentwickelt, dass die Menschen bei uns überwiegend Spaß haben und sich die Dinge entwickeln. Wir haben gar nicht die nächste Milliarde vor. Wir möchten die Basis unserer Kunden verdoppeln und dass die wesentlich mehr Produkte nutzbringend für sie von uns kaufen. Und persönlich, ja, auch wieder bis, also persönlich lassen wir mal weg. Meine Frau ist seit 1,5 Jahren diagnostiziert worden mit frühem Alzheimer. Da würde ich mir persönlich wünschen, eine Medizin, die noch besser wirkt als die, die wir jetzt schon bekommen. Eine der intelligentesten Menschen, die ich je gekannt habe. Das ist schwierig. Und dann deswegen beschäftige ich mich auch in meinem neuesten Startup Theater-Musical-Produktionen mit weiteren Theater-Musical-Produktionen. Man kann in Köln keine Theater mieten, in New York geht das sehr leicht. Wir hatten gerade eine ganz kleine Produktion in New York mit 3 Leuten. Konnten wir ohne Probleme für 8 Wochen ein kleines Theater mieten, geht in Köln nicht. Also wir versuchen noch weitere Theater in Köln zu bauen. Und eins, und das ist mein Motto im Moment, gerade mit Familie und so weiter, ein Musical von Stephen Sondheim, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, fängt an mit einem Lied, das heißt Comedy Tonight, und das heißt dann Tragedy Tomorrow, Comedy Tonight. Das ist mein Wunsch für mich, dass ich das weiter beherzige und weiter so lebe mit allen Kollegen und Kolleginnen.
Der perfekte Abschluss. In diesem Sinne, vielen Dank.
Danke dir. Danke, lieber Fabian.